So kalt, dass ich die Ferne der Nacht spürte, wie getrennt von meinem Empfinden. So kannst du auch sein, Herr, denn du, mein Richter, bist ferne, entfernt, fast fremd. Aber diese Entfernung hast du selbst im Fleisch überwunden, durch deine Geburt, Jesus, meine Freude. Amen. Ich werde Auszüge aus Zephania 2 und 3 jetzt behandeln, um dass Sie eine klare Sicht haben von der Vollständigkeit dieser kleinen Prophet. Denn wie ich sagte Vormittag, in 3 Kapitel deutet Zephania hin auf alle die zentralen Themen, die in 66 Kapitel bei Jesaja vorhanden sind. Er ist nicht klein wegen seiner Wichtigkeit, sondern klein wegen der Größe des Buchs. Und ich wiederhole, weil ich war mehrmals gefragt über die zentralen Themen der Prophetie. Da steht natürlich alles in meinen Büchern, aber ich wiederhole. Gottes Gericht und Zorn über sein Volk. Da haben wir zu Genüge das vormittags gelesen. Die 2 Tafel Mose als ein zentrales Leitmotiv durch die ganze Bibel. Die Beziehung zum Vater oder in Beziehung zu Christus und die Beziehung zu den Mitmenschen. Wenn die Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist, wird die Beziehung zu Mitmenschen nicht in Ordnung sein. Wer biblisch predigt, predigt erst die erste Tafel, die Beziehung zu Gott zu vertiefen und dann die Beziehung zu Mitmenschen, denn wir verfügen nicht über die Liebe, sondern Gott selbst ist die Liebe in Jesus Christus. Und das ist der Weg zur Nächstenliebe, der 2. Tafel. Gott urteilt über Israels Feinde. Das werden wir auch heute hören. Das ist ein zentrales Thema auch von der ganzen Prophetie. Die Feinde, die um Israel herum sind. Und Israel hat Feinde Nord, Süd, Ost und West. Und das ist nicht anders als heute. Die Verfehlung von den Oberen, Könige, Propheten, nicht die Schriftpropheten, sondern die Prophetenschule, die Heilspropheten und vor allem die Priester. Ein zentrales Thema des Prophetie und ein zentrales Thema des Neuen Testament. Denn wer ist zutiefst schuldig an die Kreuzigung Jesu, sind die Priester, die Schriftgelehrten und Pharisäer. Und wir sehen diese Verfehlung weiterhin die katholische Kirche zur Zeit Luther und in unseren Kirchen am Ende der Tage. Eine Entwicklung. Jüdische Verfehlung, katholische Verfehlung und dann unsere eigene Kirche, der Wort, verfehlt am Ende der Tage. Die Art von Vergeltung. Vergolten wird immer in den Bereich, wo man selbst gefehlt hat. Zum Beispiel, wenn man Menschen geschindet hat, dass man Geld kriegt, dass man sein eigenes Haus bauen könnte, wird gesagt, ihr werdet dieses Haus verlassen, ihr werdet in Verbannung gehen. Das ist ein typischer Beispiel von den Propheten. Der Weg zum Heil. Wir haben gelesen, der erste Kapitel, sei nur stille zu Gott, meine Seele. Psalm 62, die sehr eng verbunden ist hier. Der Weg zum Heil hat mit einem Weg zurück zu Gottes Gerechtigkeit, zu seiner Barmherzigkeit und seiner Liebe, zu seinem Gesetz, der Weg der Demut. Das neue Bund, der Weg der Prophetie, die Zentrum ist Gegenwart, nicht Zukunft. Und keine Prophet ist Zukunft, die Zentrum ihrer Botschaft. Zentrum ist immer jetzt, hier und jetzt. Die verkündigen zu das Volk aus einem Verständnis der Vergangenheit mit einem Blick zu der Zukunft. Und der Zukunft bedeutet beide. Das neue Bund, Gottes Wege zum neuen Bund und die endzeitliche Bezug zu Israel. Wir lesen aus Zephania 2, Vers 1 bis 5 und dann aus Zephania 3, von Vers 9 bis zu Ende. Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt. Das klingt sehr gegenwärtig. Ehe denn ihr werdet wie Spreu, die vom Winde dahin fährt, ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt, suchet den Herrn, alle ihr Elenden im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Suchet Gerechtigkeit, suchet Demut, Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zorns des Herrn. Denn Gaza wird verlassen und Ashdod verwüstet werden. Ashkelon verwüstet werden. Ashdod soll am Mittag vertrieben, Ekron ausgewürzelt werden. Weh denen, die am Meer hinwohnen, dem Volk der Kreter, das sind die Philister. Das Herrn Wort wird über euch kommen, du Kanaan, der Philisterland. Ich will dich umbringen, dass niemand mehr da wohnen soll. Versteht ihr gut, wenn ich leise spreche? Denn ich spreche am Moment sehr laut. Ist das Mikrofon laut genug? Ich sage, ein Vater muss erst sein Leben mit Gott in Ordnung und dann mit seinem Mikrofon. Ja? Wir gehen jetzt zu Zephania 3, Vers 9. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben, dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen und ihn einträchtig dienen. Von jenseits der Ströme von Kusch werden meine Anbeter, mein zerstreutes Volk, mir Geschenke bringen. Zur selben Zeit wirst du dich all deine Taten nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich gegen mich empört hast. Denn ich will deine stolze Pralle von dir tun, und du wirst dich nicht mehr überheben auf meinem heiligen Berge. Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk. Die werden auf des Herrn Namen trauen. Und dieses Übriggebliebenen in Israel werden nicht Böses tun, noch Lüge reden. Und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden, sondern sie sollen weiden und lagern ohne alle Furcht. Jauchze, du Tochter Zions, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich vom ganzen Herzen, du Tochter Jerusalem, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Der Herr, der Gott Israels, ist bei dir, dass du dich von keinem Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion. Lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wie an einem festlichen Tage nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen denen ein Ende machen, die dich bedrängen, und will den Hinkenden helfen, die Zerstreuten sammeln, und will sie zu Lobenehre bringen in alle Landen, wo man sie verachtet. Zur selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln, denn ich will euch zu Lobenehre bringen unter allen Völkern auf Erden. Wenn ich eure Gefangenschaft wenden werde vor euren Augen, spricht der Herr. Sie sehen, wie alle diese Themen der Bibel, von Gottes Sohn bis Gottes Heil, die Verfehlung, die Bezug zu den Feinden, die endzeitliche Bezug zum Neuen Bund und zu Israel, alle zentrale Themen in kürzesten dargestellt worden. Sammelt euch und kommt her, du Volk, das keine Scham kennt. Wir leben in einer total schamlosen Welt. Nackte Frauen sind auf jeder Zeitung und Zeitschrift zu sehen, sonst macht man kein Geld damit, ja? Keine Scham, was da berichtet wird in Filmen und gezeigt wird und so weiter. Ein schamloses Volk, viel mehr als Israel. Wir sollen in Israels Vergehen sehen, unsere Vergehen, die noch viel größer sind. Denn wir haben keine Binde über die Augen und wir haben in Jesus die volle Offenbarung des neuen Bundes. Aber wir sind noch viel schamloser, gesetzloser als Israel jemals war. Ehe denn ihr werdet wie Spreu, die von Winde dahin fährt, ehe denn des Herrn grimmiger Zorn über euch kommt, ehe der Tag des Zorns des Herrn über euch kommt. Das ist eine Warnung. Wer hört diese Warnung? Wer predigt das? Oh, liebe Gemeinde, gute Leute seid ihr. Ihr seid lieb und ihr sollt nur bleiben, wie ihr seid. Das ist, was man hört. Und Gott ist nur Liebe und Barmherzigkeit. Und wer predigt über Gottes Zorn? Das ist Gottes nur Liebe, nicht wahr? Steht nirgends in der Bibel, dass Gott nur Liebe ist. Es steht, dass er die Liebe ist. Steht auch, dass er die Gerechtigkeit ist, dass er die Weisheit ist, dass er die Heiligkeit ist und dass er auch der Zorn ist. Das darf niemals vergessen werden. Ein verharmloste Gottesbild, das ist das größte Problem, das sogenannte christliche Abendland am Ende der Tage. Das sieht man am allerklarsten zu Christwespe. Da ist die Püpplein in die Krippe, das Süße, nicht wahr? Das süße Jesulein, nicht dargestellt wie die große Maler, mit Züge erwachsen sein, mit Zeichen sein, Leiden und Kreuz. Nein, so nicht dargestellt, sondern lieb und süß da in die Krippe. Und da kommen die Muten so, meine Peter war so auch so süß, meine Peter. Aber schau dir jetzt an, die sind 18 und 20 Jahre alt und der Teufel ist los zu Hause. Aber damals waren sie so süß und lieb. Das ist das Schlimmste heute, dass Gott nicht mehr Gott wird. Die Juden haben absolut Unrecht, Jesus abzulehnen. Ihre Begründung war aber absolut recht. Sie haben absolut Unrecht, Jesus abzulehnen, denn er ist Gott. Ihre Begründung war absolut richtig, denn ihre Standpunkt, die schriftgelehrten Pharisäer, war nicht dumm. Ihre Begründung war die Gefahr, dass wenn ein Mensch angebetet wird, dass er allzu menschlich gemacht wird und Gottes Heiligkeit nicht mehr haben wird. Und dieses Problem fängt an, vor allem in die Versüßung Jesus Christus, die Verharmlosung des Gottesbildes, die auch aus der Aufklärung kommt und in die Romantik bis in unsere Zeit. Haben Sie verstanden? Fehler, Begründung aber richtig. Du sollst kein Gleichnis von Gott machen, das ist, was hier gemeint ist. Ein Gebot, das unter uns nicht behandelt wird. Spreu für den Wind, kein Bestand, Gericht. Suchet und dann kommt eine total andere Ton. Wer predigt nur Gericht, weiß nicht von Gottes Liebe. Wer predigt nur Gottes Liebe, predigt seine Gemeinde ins Gericht. Gottes Zorn und Gottes Gnade, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe sind ein nie zu trennende Einheit. Und das kann nicht genug gepredigt werden. Weil das ist die Bibel. Das ist unser Gott. Ein eifernder Gott, der keine Erduldete, keine Nebenbühle erduldet. Aber ein Gott, der bietet Freude, Liebe, Barmherzigkeit und Führung. Unter seine Herrschaft, nicht unter meine Herrschaft. Nicht unter der Herrschaft meiner Theologie und meiner Vernunft. Nicht unter der Herrschaft meiner versüßten Gottesverständnis. Nicht unter der Herrschaft meiner Gefühlswelt und Schwärmerei. Dass wir Gott tanzen lässt nach mein Wille geschehe. Heil mich, tu mir ein Wunder, du tust alles, was ich will, weil ich gläubig bin. Das ist Götzendienst. Soll deutlich gesagt werden. Und das ist eine ungeheure Gefahr für unsere Jugend. Der neue Irrationalismus in Deutschland, als ob Hitler nicht genug war. Es ist ein neuer Irrationalismus. Ich bin nicht für Rationalismus. Der Verstand kann nicht Gott begreifen. Aber das Gefühl kann ihn auch nicht festhalten. Gefühlswelt ist sehr gefährlich. Und dieser neue Irrationalismus ist Gefühlswelt, eine neue Romantik. Ohne die Tiefe der Romantik. Romantik hat Tiefe. Diese Bewegung hat keine Tiefe. Suche den Herrn alle ihr Elenden im Lande. Wir sind die Elenden, weil wir leiden. An was leiden wir? An uns selbst. Bitte, ein Christ leidet nicht zuerst an die Welt. Das ist Pharisäertum. Oh, wenn die Welt nur so wäre wie ich, habe ich erlebt einmal im Zug. Wenn die Welt nur so wäre wie ich. Die böse Welt mit Ehebruch und Mord und Stehen, aber ich bin reines Herzen, nicht wahr? Nein, ein Christ leidet an sich selbst, weil die Welt ist in uns. Verloren in uns selbst, gerettet durch Christus. Das hat Luther total biblisch gesehen, durch die ganze Bibel. Jakob und Israel, der Betrüger und der Gottesstreiter unter dem Kreuz. Wir sind elend, weil wir leiden, weil wir will das Gutes tun und wir vollbringen das nicht. Denn Römer 8 schließt nicht Römer 7 aus. In Römer 8 steht eines nicht, was mich von Gott trennen kann. Wissen Sie, was das ist? Mich selbst. Und diese Gefahr steht immer vor Augen. Wer harret bis ans Ende, wird selig werden. Nur wer harret bis ans Ende. Ich kann mich selbst von Gott trennen. Andere Mächte nicht, sondern ich. Und wir sind elend, weil wir leiden an uns selbst. Und das ist Heiligung. Das Leiden an uns selbst. Einer hat das sehr gut ausgedrückt, was Heiligung ist. Der Herr bringt uns immer näher zu sein Licht. Und damit sehen wir immer mehr das Dunkelheit in uns. Das kommen wir trotzdem immer näher zu ihm. Er arbeitet auf uns. Das ist Heiligung. Wer leidet vor allem an die Welt, ist ein Pharisäer. Wer leidet an die Welt in sich? Der Balken, ich habe einmal, als mein Deutsch noch schlechter war, gesagt, der Balkon aus die eigenen Augen muss der zuerst entfernen. Aber so dick ist die. Suche dem Herrn ihr Elenden, weil wir elend in uns selbst sind. Im Lande, die ihr seine Rechte haltet. Die Rechte, was hier gemeint ist, ist das Gesetz. Das Gesetz wird am Ende der Tage in Gesetzlosigkeit verwandelt. Jesus ist unser Gesetz, nicht das Gesetz des alten Bundes. Jesus hat dieses Gesetz vollständig erfüllt, im Geist und im Fleisch. Aber wir müssen fleischlich an die 10 Gebote halten. Die anderen Gesetze, die Reinheitsgesetze und so weiter, sind uns nicht angeheftet, sondern ihn angeheftet. Er hat das erfüllt für uns. Es ist vollbracht. Jesus hat gesagt, ich bin das Gesetz. Ich bin Torah. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Torah gilt für eine fromme Juden als die Wegweisung zum Leben und ewige Leben und die Wahrheit Gottes. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, er sagt, ich bin Torah. Er ist unser Torah. Wir sind nicht gesetzesgebunden. Und das werden wir auch nicht im tausendjährigen Friedensreich sein. Jesus ist die Erfüllung des Gesetzes, aber wir sind fleischlich gebunden an die 10 Gebote. Nicht geistlich. Denn Jesus sagt uns sehr deutlich in der Bergpredigt, dass wir geistlich das Gesetz nicht erfüllen. Er definiert Mord als Hass und Ehebruch als Begier außer der Ehe. Und wir sind alle Mörder und Ehebrecher wie David. Wir aber im Geist, aber nicht im Fleisch. Fleischlich können wir das halten. Er hat das für uns geistlich erfüllt. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Was bedeutet das? Er hat das ganze Gesetz in Buchstab wie im Geist für uns erfüllt. Das Gesetz Mose in Fleisch und die Bergpredigt in Geist für uns erfüllt. Die ihr seine Rechte haltet, das bedeutet an Christus halten, an seine Erfüllung des Gesetzes und an seine Vergebung. Und die 10 Gebote fleischlich halten. Jesus sagt, wer mich liebt, wird meine Gebote halten. Suchet Gerechtigkeit, das ist unsere Gerechtigkeit, ist Christus. Eine bessere Gerechtigkeit als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Denn sie versuchen, das Gesetz zu erfüllen. Jesus zeigt uns, das Gesetz ist unerfüllbar in der Bergpredigt. Menschlich unerfüllbar. Denn die Bergpredigt ist ein Programm. Bergpredigt ist ein Satz. Alles sonst sind Randthemen. Wir müssen vollkommen wie Gott sein. Das verlangt Gott von uns. Und auf das ist Jesus, heftet das auf sich. Das ist sein Lebensauftrag. Die Vollkommenheit Gottes für uns zu erfüllen, dass der Weg zu der Wiederherstellung des Bildgleichnis Gottes in ihn geben wird. Denn in sein Reich werden wir ihm gleich sein. Wir sind nicht mehr in dieser Bildgleichnis Gottes. Wir sind längst ausgefallen durch Sündenfall und seine Auswirkungen. Suche Gerechtigkeit, suche Demut. Was bedeutet Demut? Wissen Sie, das ist eine Thema, die ständig falsch verstanden wird. Ich habe in einem meiner Sprüche, ich habe es nicht hier, es ist draußen, über eine Frau, die sehr demütig vorkommt. Sie sitzt sich nie vorne, sie redet nicht viel, sie ist still, alles ist sehr demütig und sie hat die höchste Hochmut, weil das ist ein Schau für die Menschen. Demut hat nicht mit Schau für die Menschen zu sein. Demut hat ein zerknirschtes Herz für Gott sein. Luther war die demütigste Menschen und er war der hochmütigste menschlich gesehen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gegen eine ganze Tradition, und das sind sehr kluge Leute in dieser Tradition, wehrt er sich. Hier stehe ich, aber er steht nicht für sich, sondern aufgrund Gottes Wort. Hochmütig klingt das. Er war ständig angegriffen als hochmütig. Menschlich gesehen war wahnsinnig hochmütig. Ich weiß um die Wahrheit, ihr habt nicht gewusst. Im tiefsten Sinn war er demütig, denn er stellt sich unter das Wort Gottes als der einzige Maßstab und beugt sich dieses Wort. Demut ist nicht eine Schau für die Menschen. Sitzen Sie immer in die erste Reihe. Hören Sie viel besser, wenn Sie in der ersten Reihe sitzen. Ich setze mich immer in die erste Reihe hin. Und bleiben Sie nicht die Stille im Lande. Wir Juden bleiben nicht die Stille im Lande. Wir kämpfen. Ich habe nichts übrig für die Stille im Lande. Ich habe übrig für denen, die lernen zu kämpfen für ihr Glaube. Wir sind nicht unschuldig, dass Kommunismus gefallen ist. Und die waren vor allem Juden, die gekämpft dagegen. Wir haben den Mut gehabt. Wir haben dieses Mut gelernt. Und Christen müssen endlich diesen Mut von Martin Luther und von Juden heute lernen. Mut nicht die schweigsam im Lande, sondern deutlich zu sagen. Wenn falsch gepredigt wird, deutlich das zu sagen. Nicht das still hinzunehmen. Wir sollen nicht die Stille im Lande sein, sondern wir sollen die Kämpfende für den Herrn sein und die Mut haben, das zu tun. Hoffentlich ist niemand verletzt von was ich sage, aber vielleicht ist es gut so. Wir müssen lernen, wirklich zu bekennen. Und das bedeutet nicht, mit die Türen ins Haus zu kommen, sondern zu reden, wenn es nötig ist, zu reden und zu schweigen, wenn es nötig ist, zu schweigen. Und wir müssen viel reden heute zu tun. Suche Demut. Das bedeutet, suche Kreuz. Weil der Kreuz demütigte uns. Weil er hat erfüllt, was wir nicht erfüllen kann. Die Vollkommenheit, die Gott verlangt. Konsequente Feindesliebe. Ein Leben ohne Hass und Begier. Lies mal die Bergpredigt und dann werdet ihr gedemütigt sein. Das ist der Weg, das Demut zu suchen. Stell euch unter den Kreuz vor und ihr wisst, was Demütigen ist. Ich kann es nicht, er hat es getan. Das ist, wo wir still bleiben, zum Herrn. Nicht zu den Pfaffen, sondern zum Herrn. Vielleicht könnt ihr euch bergen am Tage des Zorns des Herrn. Wir haben Zuflucht unter dem Kreuz. Da ist, wo wir uns bergen können. Eine Frau aus Pforzheim hat zu mir gesagt, nach einem Vortrag, sie sagt, Herr Pfarrer, als unsere Stadt angegriffen war, die Juden waren natürlich alle verschleppt, das war eine Vergeltung, als unsere Stadt angegriffen und zur Asche und Schutt gemacht war, waren wir in die Gemeindehaus, unter dem Kreuz. Und wir haben einen unwahrscheinlichen Frieden erlebt in dieser Nacht, als die Stadt in Schutt und Asche verbrannt war. Der Feuer von Himmels gegen Sodom und Gomorra war das, wie Bischof Wurm die Mut gehabt hat, endlich sowas zu sagen, 1943, es war ein bisschen spät. Aber die haben Frieden erlebt. Die haben Lieder zu Christus gesungen. Nicht Lieder, um ihre eigenen Gefühle zu erleben, sondern sich unter den Herrn zu demütigen, unter sein Kreuz. Und da war ein Stille und eine Friede da. Und das geht es, liebe Brüder und Schwestern. Da sind wir geborgen. Denn harte Zeiten kommen hier in Deutschland auch. Zuflucht haben wir nur unter dem Gekreuzigten. Und er wird uns Kraft und Stille und Führung. Und er wird uns demütigen. Und er wird uns zu Wahrheit in ihn bringen, zu Liebe und Geborgenheit. Das ist alles um das eine, um ihn. Es geht nicht um meine Erlebnis, meine Theologien. Es geht nur um ihn, allein Kreuz, allein das Wort, welches Fleisch geworden ist und für uns gestorben ist. Nicht besondere Gaben, besondere Schau für die anderen Leute, sondern allein ihn. Denn Gaza wird verlassen und Ashdod verwüstet worden, Ashkelon. Ashdod soll am Mittag vertrieben und Ekron ausgewürzelt werden und natürlich auch Gath. Das ist die fünf Städte der Philisterbund, die Hauptfeinde Israels. Palästina, Land der Philister. Ein Spottname von den Römern erfunden. Palästina, Land der Philister. Gehört dieses Land die Philister oder gehört dieses Land Gottes Volk? Die Antwort ist weder eins noch die andere. Dieses Land gehört Gott. Und zu wem hat Gott dieses Land gegeben? Die Philister oder die Israeliten? Die Israeliten. Dieses Land gehört Gott, nicht Israel. Richtig oder falsch? Wir haben einen Israelit hier. Does the land belong to the Jews or does it belong to God? It belongs to God. Yeah, that's right. Es gehört zu Gott, dieses Land. Und Gott hat das in Ewigkeit mein Volk gegeben werden. Wehe denen, die am Meer hinwohnen, dem Volk der Kreta. Jetzt gehen wir zu Kapitel 3, Vers 9. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben. Direkte messianische Bezug. Frage. Lernen Sie die Bibel zu lesen durch Bilder. Deswegen auch schreibe ich Bücher über Kunst. Bilder. Die Bildsprache der Bibel. An was denken Sie, wenn Sie hören diesen Satz? Dann aber will ich den Völkern reine Lippen haben. Welcher Prophet muss seine Lippen gereinigt haben? Jesaja. Herr, ich bin unreine Lippen. Und brennende Kohle, ein Zeichenhandlung, wird auf seine Lippen gestellt, um diese Lippen rein zu machen, kultisch rein, dass er das Wort des Herrn verkündigen könne. Aber die erste Kenntnis ist, ich bin unreine Lippen. Alle Propheten sagen Nein zu ihr Berufen, weil sie wissen, oh, wer, ich vergehe, ich bin ein sündiger Mensch. Wer hat das gesagt? Weg von mir, Jesus. Petrus. Denn wer der lebendige Gott Israel erlebt, wird gedemütigt und er weiß über seine Sündhaftigkeit. Das ist der erste Schritt. Buße, Erkenntnis, wahre Erkenntnis, wie verloren wir sind ohne ihn. Und im Angesicht ihn, wie verloren wir sind. Ich sage bei jeder Abendmahlfeier, jeder ist würdig, zum Tisch des Herrn zu kommen, der weiß, wie unwürdig er ist, für den Herrn zu stehen. Und nur die. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben. Wir haben gerade gelesen, wie ein Urteil über die Hauptfeinde, die Philister. Das geht über verschiedene Völker in verschiedenen Propheten. Hier geht es über das Heil für die Völker. Das ist für euch, für die Goyim. Das ist Jesus Christus. Hier in einem Satz. Es geht ein bisschen weiter, aber in aller einfachster Art und Weise. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben. Ich werde den kultische Reinheit bringen. Und das ist in Jesus Christus. In ihn haben wir die Reinheit. Weil er die Vollkommenheit Gottes ist. Wann fängt Jesu Auftrag? Er geht zum Ort der Reinheit. Fließendes Wasser, die in die Bibel, durch die ganze Bibel, Bildsprache, Ort der Reinheit ist. Fließendes Wasser bedeutet durch das ganze Alte und Neue Testament Leben, Tod und Reinheit. Und Jesus geht zum Ort der Reinheit, wo eine Heide siebenmal untertaucht war. Nimm an, dass er rein gemacht wird. Fließendes Wasser. Und in diesem Moment, als Jesus getauft ist, ist der Himmel aufgemacht. Du bist mein Sohn, den ich lieb habe. Eine Anspielung an Psalm 2, ein messianischer Psalm, wie alle Psalmen sind messianisch, wie Luther mit Recht gesehen hat. Und da ist ein zweiter Zeugen. Der Zeuge von Himmel und die Zeuge von Erde. Das ist Johannes der Täufer. Bin nicht würdig, die Riemen deiner Schuhe zu binden. Der letzte und vollmächtigste Prophet des alten Bundes. Bezeugt von Himmel und Erde, wahre Gott und wahre Mensch, am Ort der kultischen Reinheit, fließende Wasser, Jordan, ist eine gesamtbiblische Thema. Dazu habe ich einen Vortrag hier. Wer hat das gehört, die Reinheit im Alten Testament, die Vollendung in Jesus? Wer hat diesen Vortrag von mir gehört? Einer kam, die Wasserspezialist war, für irgendein Land in Deutschland, ein Bundesland, die Wasserspezialist zu diesem Vortrag über fließende Wasser. Das hat mich sehr gerührt. Man erinnert sowas. Dann aber will ich den Völkern reine Lippen geben. Rein, weil wir sind gereinigt durch Christi Blut. Wissen Sie, was passiert? Die Telos, die Zielsetzung dieser fließenden Wasser ist am Kreuz, wie alles. Jesus wird durchbohrt. Und was kommt aus seinem Leib? Wasser. Zeichen, ich bin die Reinheit für euch. In sein Tod ist der Weg zum ewigen Leben. Fließende Wasser, Reinheit. Leben, Tod, Reinheit. Das geht von Sintflut bis zum Kreuz. Dass sie alle den des Herrn Namen anrufen sollen und ihn einträchtig dienen. Dass dieser Heil zu alle Völker gegeben. Gottes Verheißungen sind nicht für die Juden. Sie sind für die Juden als Vermittler in der zentrale Jude, der König der Juden, Jesus von Nazareth, der Judenkönig, für alle Völker. Er wird ein Held für die Heiden, er wird ein Licht für die Heiden. Und dann sagt Jesus zu der Hauptmann von Kapernaum, so eine Glaube habe ich in Israel nicht gefunden. Und dann die Missionsbefehl mit der Auferstehung. Die Zielsetzung ist nicht nur Israel. Die Ersterwählte werden die Letzte, die eingenommen werden, nicht wahr? Sondern die Zielsetzung ist für die ganze Welt, denn er ist Herr der ganzen Welt. So fängt die Bibel an mit der Schöpfung für alle Völker. Das Alte Testament ist nicht ein Judenbuch, sondern ein universell Buch für alle Völker aller Zeiten. Lasst euch nicht diese Sprache noch mal hören, die Hitler gebracht. Das ist ein Judenbuch. Das ist der Weg zu Jesu Christi, das ist seine eigene Bibel. Das Alte Testament. Ich bin nicht gekommen aufzuheben, sondern zu erfüllen. Was zu erfüllen? Sein Bibel, das Alte Testament. Jede christliche Erneuerung, ich meine nicht äußerlich, sondern innerlich, kommt über das Alte Testament. Jede Erweckung hat einen neuen Bezug zum Alten Testament, weil das bedeutet einen tieferen Bezug zu Jesus. Deswegen bin ich hier. Das ist mein Auftrag, Jesus im Alten Testament zu verkündigen. Weil das ist der Weg des Neuen Testaments, die Tiefen neu zu verstehen. Dass sie alle des Herrn Namen anrufen sollen, ihn einträchtig dienen. Von jenseits der Ström von Kusch, das geht sehr weit weg, das ist Äthiopien. Ganz weit weg, weil die Verständnis einer Jude in dieser Zeit. Denken Sie in die Zeit Jesaja, als Sie das erste Mal eine Schwarze da sehen in Israel. Jetzt haben wir viel Schwarze in Israel. Die Falascher-Juden, nicht wahr? Jenseits werden die kommen. Für die ganze Welt werden meine Anbeter, mein zerstreutes Volk mir Geschenke bringen. Hat ein doppeltes Bedeutung, wenn man redet von zerstreutes Volk. Das ist das neue Bund, die von alle Völker da werden. Und das ist das zerstreutes Volk Israel. So ist das in der biblischen Prophetie. Dinge vermengt ineinander. In einem Satz kann es mit beide Bunde zu tun haben. Ein zerstreutes Volk mir Geschenke bringen. Zur selben Zeit wirst du dich all deine Taten nicht mehr zu schämen brauchen, mit denen du dich gegen mich empört hast. Israel gegen Gott. Gegen Gott, Gottes Wort, gegen der prophetisches Wort, gegen Jesus Christus. Die werden ihn annehmen, den sie durchbohrt, gekreuzigt haben. Und der Geist des Gnade und Gebet wird ausgegossen über ganz Israel und sie werden weinen, weinen. Das ist der Weg. Und wie ist es, wenn wir in den Himmel kommen? Das ist mein Laienfortsatz, ein sehr kluger, tiefer, breiter Pietist. Er sagte, wie kommt man in den Himmel? Er wird abwäschen alle Tränen. Wir kommen mit den Tränen im Himmel. Er wird abwäschen alle Tränen. Und so wird Israel weinen, das ist Buße, Erkenntnis, Erkenntnis unserer eigenen Schuld, die Zerbrechen der alte Mensch. Wir müssen mit Christus sterben, um mit ihm zu leben. Da hat Luther tief und richtig gesehen. Wir müssen, wie Bruder Mössing gesagt hat, und wie ich immer sage, das trennen, die Geister prüfen. Luther ist der größte Theologe in die Tiefe gesehen und er hat die größte Fehler gemacht in Bezug zu Israel. Weil er diese Fehler gemacht hat, das bedeutet nicht, dass wir die reformatorische Durchbruch beiseite liest. Und weil er die große reformatorische Durchbruch gemacht hat, bedeutet nicht, dass wir ja und Amen zu seinem Antisemitismus sagen. Wir müssen die Geister prüfen, wir sind nicht gebunden an Menschen. Nur an einen Mensch, Jesus Christus. Die Jünger alle versagen am Kreuz. Die ganze Passionsgeschehen. Bindet euch nicht am Pfarrer, am Prediger. Bindet euch am Christus und an sein Wort. Denn wir sind alle verlorene Menschen. Und die härteste Kritik geht gegen uns in der Bibel. Wir faffen, so steht da in der Bibel. Denn ich will deine stolzen Pralle von dir tun. Du wirst dich nicht mehr überheben auf meinen heiligen Bergen. Wir sind die Kinder Abrahams, nicht kann uns geschehen. Das ist das jüdische Überhebung. Wir sind Gottes auserwählte Volk. Und was ist die christliche Überhebung? Ich bin getauft, ich bin konfirmiert, ich gehe Christfest, bin den Gottesdienst, ich werde kirchlich beerdigt. Jawohl, ich komme in Himmelreich, Herr Pfarrer, nicht wahr? Es ist genau das Gleiche, das ist kein Unterschied. Junge Jesu bedeutet Leben mit Jesus, Leben unter seiner Herrschaft. Eine Herrschaft des Wortes und des Kreuzes. Nicht, was habe ich davon, besondere Gaben, dass ich überheben kann über die anderen. Zungenrede und solche Sachen. Nein, das hat nicht im geringsten damit zu tun. Es geht um Demut und gedemütig sein unter dem Herrn. Und da fängt Kraft an. Da fängt Kraft an. In dir ist Freude in alle Leiden. Und die Schwärme sagen,
Was haben wir von unserem Glauben? Was erwarten wir von Gott? Wir erwarten eine Menge von ihm. Nicht, dass mein Wille geschehe, sondern dass sein Wille geschehe. Und dass er mich durchführt durch Leiden und Not. Und das ist eine Menge. Ich habe einmal eine Schwärmerin, die ging zu einem Gottesdienst von mir, zu einem Predigt von mir. Und sie kam zu mir, diese Leute, ach, die sagte, Herr Pfarrer, ich brauche keinen Arzt. Ich habe gesagt, das ist schön. Dann würde ich gerne nicht zum Arzt gehen, immer entdecken was bei mir. Und ich brauche keine Versicherung, Herr Pfarrer. Ich habe gesagt, ja, jedes Mal, dass ich krank bin, heilt mich der Herr. Ich guckte sie an und mal tut er das nicht. Sie hat gesagt, wann? Ich habe gesagt, bei dem Tod, sie bleiben bei den Toten, sie werden niemals auferstehen. Denn dieses Gott ist nicht der Gott der Bibel, der ihre Wille immer tut. Seine Götze. Man muss manchmal ein deutliches Wort sprechen. Das tue ich. Ich habe von Luther gelernt, Deutsch zu sprechen, aber ohne Endungen. Ja? Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk, die werden auf des Herrn Namen trauen. Wissen Sie, in zentralen Aussagen des Heils geht es nicht um große Erweckung. Schauen Sie Philadelphia, der vorbildliche Gemeinde in Offenbarung. Ist das eine sehr große Gemeinde? Nein. Ist das eine Gemeinde, der sehr viel Wunder erlebt? Nein. Ist eine klein und fein und bescheidene Gemeinde. Ich gebe ohne weiteres zu, ich rede viel lieber zu einer vollen Zahl als zu zwei oder drei Leuten. Bei Beerdigung rede ich viel lieber zu zwei oder drei Leuten, wenn es ein Fromme ist. Ich mag nicht diese ganze Schau. Und ich mag nicht mit für die Vornehme, mit die große Beerdigung und so weiter. Aber wir müssen lernen, demütig zu sein. Und demütig bedeutet, er wird durch Einzelne. Jesus, der allmächtige Herr, kommt und ruft einzelne Menschen bei Namen. Petrus. Andreas und Johannes und Jakobus, jeder Einzelne, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen, bei deinem Wesen gerufen, du bist mein. Er geht zu den Einzelnen und er predigt ständig zu 12 Menschen. Und wie groß Erfolg das ist, zu wen er predigt, ohne Mikrofon, ich weiß nicht, wie viele Leute man auch vom Berg aus man erreichen kann. Es war ein großes Volk, aber so wahnsinnig groß war das nicht. Ja, einmal war es 5000. Da habe ich Probleme mit diesem Text, denn mein Deutsch war schlecht und ich habe abgekündigt, nächstes Mal behandeln wir die Verspeisung der 5000. Jawohl, da kamen sehr viele, nicht gerade 5000, um das zu sehen, wie das vorgeht. Ja, ja. Ich will in dir übrig lassen ein armes und geringes Volk. Ein armes und geringes Volk. Die werden auf des Herrn Namen trauen. So sind die Paare Juden, die an Jesus glauben. So sind auch Israel, die Zehnte ist übrig geblieben. Die Bibel redet ständig von die Zehnte. Hitler hat 6 Millionen Juden umgebracht. 600.000 gründen den Staat Israel. Die Zehnte. 600.000 Männer, als man Männer in den Mittelpunkt gestellt hat, übernehmen das Land unter Josua. Ein kleines Volk, ein dezimiertes Volk. So ist es bei uns. Viel sind berufen und wenig sind erwählt. Das sollen wir niemals vergessen. Der Zahl der wirklich echte Christen ist nicht allzu groß. Ist nicht allzu groß. Es geht nicht Gott um großen Zahlen. Es ist Angebot für alle Völker. Es geht ihm nicht um Arme, um große Völker. Und diese übriggebliebenen in Israel werden nicht Böses tun, noch Lüge reden. Und man wird in ihrem Munde keine betrügerische Zunge finden. Betrügerische Zunge, Lippen gereinigt, sondern sie sollen weiden und laden ohne alle Furcht. Welches Volk ist das dann endgültig? Das ist in die tausendjährige Friedensreich. Diese tausendjährige Friedensreich ist buchstabiert in Psalm 72 von Salomo, buchstabiert. Erneuerung der Schöpfung, Frieden und Gerechtigkeit. Gerade diese Aussage, die Modernisten, dass sie selbst verwirklichen wollen, ist genau der Zielsetzung Gottes. Steht buchstäblich geschrieben in Psalm 72. Wer kennt meine Auslegung von Psalm 72? Ich glaube, ich habe das hier auch ausgelegt, oder? Die tausendjährige Friedensreich in Psalm 72? Ja. Solange die Sonne währt, das liegt oben, das ist vollständig ausgelegt. Das ist ein ungeheuer zentraler Psalm. Buchstabiert. als Frieden, Gerechtigkeit, Erneuerung der Schöpfung. Alles das. Immer wiederholt von Salomo. Im 10. Jahrhundert für Jesus. Und hier wird dann die Schar, die übrig geblieben, und Israel wird leiden am Ende der Tage. Steht deutlich geschrieben, der Feind bricht bis in Jerusalem hinein. Steht in Zacharia und in Hesekiel. Jauchze, du Tochter Zions. Plötzlich kommt es Freude. Nicht eine gruppendynamisch manipulierte Freude, dass man klatscht, man hebt die Hände in der Luft, man hört Lieder, die nur in eine Stimmung hineinbringen. Das hat mit Evangelium nichts zu tun und hat mit Jesus am geringsten zu tun. Lobpreis und Anbetung bedeutet Kreuz in Mittelpunkt, Demut in Mittelpunkt, ein Kreuzespredigt, ein Bußansprache. Dann hat man Lobpreis und Anbetung, aber dynamisch klatschen, Hände in der Luft, das ist eine fürchterliche Entwicklung, dass wir unsere ganze Jugend verlieren an Schwärmerei. Aber wir sagen, unsere Christen sind nicht lebendig genug. Wissen Sie, ich habe ein sehr merkwürdiges Erfahren. Ich war eingeladen zu einem gesamten Hauskreis von einer Kreisstadt. Alle die Hauskreisen waren viel. Das ist eine große Kreisstadt. Die Abend vorher rief mir der Leiter an. Er sagt, Bruder Jaffin, wir haben auch charismatische Hauskreisen. Als Sie den Namen Jaffin gehört, haben Sie gesagt, was, der kommt zu uns? Ich habe gesagt zu der Leiter, ich mag folgende Versprechen. Das Wort charismatisch benutze ich nicht, das Wort pfingsterisch, das Wort schwärmerisch benutze ich nicht. Mein Thema war die Emmaus-Jünger. Die ganze Zeit habe ich gepredigt, genau was in Emmaus-Jünger, nur durch das Wort ist der Heilige Geist vorhanden. Der Herz brennt, ihr Wesen brennt. Punkt und Punkt. Und was ist passiert? Nachher kommt der Leiter und sagt, wissen Sie, wer begeistert war über diese Predigt? Die charismatische Christen. Und das hat mir sehr nachdenklich gemacht. Wir müssen charismatisch predigen im biblischen Sinne. Und dann gehen unsere Jugend nicht weg. Wenn Konrad Eisler predigt, ist die Jugend da, nicht wahr? Und wenn Wille Schäffbuch das tut, und ich hoffe, wenn ich predige, auch. Wir müssen charismatisch predigen. Und wir müssen aufhören, gesetzlich zu sein. Denn sehr viel Gesetzlichkeit ist in unseren Kreisen. Und man geht von Gesetzlichkeit zu Schwärmerei und die hängen miteinander zusammen. Kennen Sie dieses Buch? Kinderkrankheiten des Glaubens, wo es geht über diese zwei Themen, Gesetzlichkeit und Schwärmerei und die Gebundenheit zwischen den beiden. Denn die schwärmerische Gemeinde sind ungeheuer gesetzlich organisiert. Sehr wichtig, diese Themen, weil wir verlieren unsere Jugend und das ist unsere Zukunft. Jauchze, du Tochter Zions, frohlocken, nicht frohlocken wegen unserer Gefühle, sondern wegen was Gott tut. Frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich vom ganzen Herzen, du Tochter Jerusalem, denn der Herr hat deine Strafe weggenommen und deine Feinde abgewendet. Die Strafe ist weggenommen am Kreuz. Und sie werden ihn annehmen, den sie durchbohrt gekreuzigt haben. Die Feinde werden abgewendet. Lesen Sie die zentrale Aussagen. Das hat der Bruder Goldberg auch zitiert aus Ezekiel 38, 39, Zacharia 12, vor allem Vers 10. Deine Feinde abgewendet. Der Herr, der Gott Israels, ist bei dir, dass du dich von keinem Unheil mehr fürchten musst. Er wird mitten unter uns sein. Er wird auf dieser Erde sein Königherrschaft aufrichten. Von Israel aus für die ganze Welt das Evangelium, dass alle Völker hinpilgern werden nach Israel, den Gott Israel, Jesus Christus, König der Juden und Heidenheiland, anzubeten. Und dann ist die tausendjährige Friedensreich mitten unter uns, unter seiner Herrschaft. Nicht unter der Herrschaft Israels, nicht unter der Herrschaft des Gesetzes, sondern unter der Herrschaft des Gesetzes Erfüller, Jesus Christus, der die Schuld für uns getragen hat. Denn das Gesetz kann die Schuld nicht beantworten. Im Judentum gibt es einen Weg mit Schuld und das ist Yom Kippur. Wenn ihr wollt, unter Juden den nahe zu Jesus zu bringen, fängt nicht bitte an mit der Satz, eure Schuld ist nicht vergeben. Denn ein Jude wird sofort geantwortet, denn wann haben wir Yom Kippur? Der Tag der Versöhnung mit Gott, wo man nach Hause geht und jeder Jude sagt, ich habe die ganze Zeit gebetet um meine Sünde. Und der Herr hat mir vergeben. Das ist nicht der Weg, ein Jude zu Jesus zu bringen. Sondern zu zeigen, was Yom Kippur in die Tiefe bedeutet. Wer ist der geschlachtete Lamm? Wer sind die Opfer? Wer ist der Sündenbock, der in die Wüste geschickt wird? Hm? Um das geht es.
Yom Kippur is the way to redemption, but you have to understand what's behind Yom Kippur. Hm? That's it.
Da haben Sie verstanden auf Deutsch. Okay. Der Herr, der Gott Israels, ist bei dir, dass du dich für keinen Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Zion, lass deine Hände nicht sinken. Bitte lesen Sie die Bibel mit Sensibilität. Hände nicht sinken. Lesen Sie mit ein Bildverständnis. Frauen, die sind meistens Frauen hier. Frauen haben eine sehr starke Sinnverordnung, Zimmer, Bild. An welches Bild denken Sie über die Hände nicht senken? Wer kommt in die Bibel vor, wo das so ein zentrales Thema ist, ob seine Hände gehoben oder sinken? Jawohl, das ist es und das ist dieses Bild. Die Hände werden nicht sinken. Das ist das Bild des Segen. Wenn Mose Hände in Form des Segen über das Volk ist, wird das Volk gewinnen. Wenn die Hände runterkommen, ist der Segen weg und das Volk wird verlieren. Dieses Thema hat verschiedene Stationen in der Bibel. Ich nenne nur eine. Es gibt verschiedene. Oh, ich nenne zwei. Ich nenne eine noch vor Mose. Jakob, der Betrüger, der kriegt seinen Segen durch Betrug. Und dann muss er mit Gott kämpfen. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Und gerade als er unter den Segen steht, bekommt er den Segen. Ich lasse dich nicht. Hat jemand hier dies als Spruch für die Konfirmation? Bestimmt irgendjemand. Ich lasse dich nicht, du segnest mich dann. Simpson, in meinem Buch über die große Richter, habe ich das versucht in die Tiefe zu zeigen. Was passiert mit Simpson? Simpson erlebte die erste Friseurs in der Bibel. Sie wissen, wer das war. Der Delilah, ja? Er hat ihnen einen Kurzschnitt gegeben, ja? Die sind gefährlich, die Friseurs, ja? Und was passiert ist, mit die Strafe als sein Auge, warum sind die Augen rausgestochen? Weil die haben ihn verleitet, zu Huren und so weiter, zu die Feinde. Und es steht nach dieser Strafe, der letzte Satz, sein Haar fing an zu wachsen. In das Gericht fängt die Gnade an. Das Bösen und Trachten des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Aber Noah fand Gnade bei Gott. Immer in das Gericht fängt die Gnade an. Lesen Sie die Bibel sehr genau. Und was passiert? Er bleibt im Gefängnis und er wird geführt zu einer großen Treffung von den Philister, die auch hier stehen. Die Hauptfeinde, die Israeliten. Israel würde nicht leicht mit denen fertig. Und er stemmt sich als Blinde gegen die beiden Säulen. Segnende Hände. Und die Säulen fallen um und töten 3000. Das ist der Wegsweinverständnis des Pfingsten und die Errettung der 3000. Dieser Saal 3000. Schauen Sie das sehr genau an. Das will ich nicht heute in die Tiefe. Aber das ist der Weg zu diesem Verständnis. Das ist eine Vordeutung vom Kreuz. Er stemmt gegen die beiden. Und unter dieser Segen, die jetzt zur Befreiung des Volkes kommen wird. Und Jesus bringt der Segen als Angebot für alle Völker alle Zeiten unter sein segende Hände. Und das ist, was wir hier haben. Lass deine Hände nicht sinken, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir ein starker Heiland. Sein Segen führt uns zum Segen als Gesegnete. Es fängt mit ihm an. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Gottes Liebe ist ein eifender Liebe. Wenn man sagen will, Gott ist nur Liebe, dann muss man, wenn man so eine Aussage machen würde, ich würde es nicht machen, dann muss man sagen, diese Liebe ist eifend und brennend und hat mit seiner Gerechtigkeit und mit seinem Sohn zu tun. Wissen Sie, wenn ein Mann in eine Frau verliebt ist und diese Frau Ehebruch begeht, der wird das nicht demütig und lieb und süß und sagen, das ist nicht so schlimm. Er wird brennend und eifend sein. Und auch umgekehrt. Und Gott eifert über uns viel mehr als ein Bräutigam über sein Braut oder ein Braut über sein Bräutigam. Und dieses Bild ist genommen in der Bibel, nicht wahr? Der Bräutigam und Braut in Bezug zu Israel und in Bezug zu uns. der eifernde Gott hier.
Und dann zeigt er in Vergebung in seine Liebe. Denn die Schuld ist von Israel weggenommen. Nicht durch unser Tun, durch unser Gesetz, sondern durch sein Tun, durch sein Evangelium. Wir brauchen nicht ein neues Gesetz. Es gibt viele Christen, die wollen besonders sein. Manche wollen das mit besonderen Gaben, manche wollen das mit besonderem Tun. Das Besondere sind nicht wir, sondern Christus. Das ist das Evangelium. Das Besondere ist, was er tut und nicht, was wir tun. Und sein Tun gibt uns neue Kraft und Führung in Bezug zum zweiten Tafel, in das mitmenschliche Bereich. Eine Glaube ist kalt und tot, wenn sie keine Werke hervorbringt. Das sagt uns Jakobus und das sagt uns auch Paulus in Römer 10. Das ist kein Widerspruch zwischen Paulus und Jakobus. Die Rechtfertigung kommt von Glaube allein, nicht von Werke. Aber ein Glaube, der keine Werke bringt, ist keine Glaube. Denn sie ist tot, denn sie ist selbstsüchtig, denn sie ist nur für mich da. Wie an einem festlichen Tage nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Warum? Weil er trug den Schmach. Und was für ein Schmach war das? Kreuz. Man muss die Weg von ihm schauen. So schaut er am Kreuz aus. Grünwald hat das fast unterbetont. Es ist ein schreckliches Bild. Ein Mensch verreckt am Kreuz. Die ganze Lebenshefte geht aus ihm heraus. Dass man seinen Weg von ihm schauen muss, so steht es in der Prophetie. Man könnte ihn nicht mehr anschauen, so hässlich war das. Das war Scham und Schande. Verflucht ist der, der am Holze hängt. 5. Mose 21, 23. Verflucht und verdammt in alle Ewigkeit ist ein Gekreuzigter. Und da spricht nicht nur Wort, sondern Zeichen. Dunkelheit, fressende Mächte und Kräfte der Finsternis kommen über das Land bei der Kreuzigung Jesu. Er übernahm diese ganze Schande, diese Verachtetsein, diese Schmach am Kreuz. Und das ist mein Gericht und ihr Gericht. Und wir kommen in dieses Gericht, wenn wir nicht unter seinen Segen der Hände sind. Es geht allein über ihn, nicht über mich. Demütigen euch für seine Gerechtigkeit, für seine Liebe, für sein Kreuz. Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen denen ein Ende machen, die dich bedrängen, und will den Hinkenden helfen. An wen denken Sie? Bleiben Sie sensibel zum Wort und Bild. Wann kommt hinkend vor in der Bibel? Ja, Jakob ist eines. Das ist interessant. Ich habe gerade an was anderes gedacht. Jakob hinkt auch. Die? Ja, das ist auch, das sind gesamtbiblische Themen, richtig. Ich denke, wie Mendelssohn Bartholdy gedacht hat, an wen, an was? An die Baalpriester, die Hinkenden. Das geht alles, das ist alles richtig, was ihr auch gesagt habt. Ich habe sofort an diesen Text, die Hinkenden, von beiden Seiten, die halten an, die Hinkenden Baalpriester zeigen Israel. Die hinkt zwischen der Gott Israel und Baal. Die wollen beide. Synkretismus. Die Zeit, diese Zeit der Baal-Anbetung war nicht nur Baal. Die beten auch den Gott Israel an. Die wollen beides. Die Hinkende, die Schwankende, die, die nicht fest sind. Hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Um das geht es. Es gibt nur ein Gott. Und das ist der Gott Israel. Und er ist ein brennender, eifernder Gott. Und er will uns als sein Besitz haben. Und das ist gut für uns. Die Pochen auf die menschliche Freiheit ist die Pochen auf des ewigen Tod. Die Pochen auf ich will mich selbst finden. Wie findet der Mensch sich ohne Gott im Tod? Wenn wir aber Christus finden oder wenn wir annehmen, dass er uns gefunden hat, und unser Herz geöffnet hat, dann haben wir Frieden, dann haben wir Vergebung, dann erleben wir Gottes Liebe. Nur dann. Er brennt und eifert um uns. Das ist sein Gericht. Dieses richtende Wort ist brennender, eifernder. Er will uns zurückgewinnen. Wir den Hinkenden helfen und die Zerstreuten versammeln. Israel zerstreut, aber wir auch. Und will sie zu Lob und Ehre bringen in allen Landen, wo man sie verachtet. Hier ist nochmal vermengt. Jetzt geht es auch über Israel um ein Ende der Tage. Verachtet waren wir Juden. Ja, das ist ein sehr merkwürdiges Thema. Die Verachtetsein der Juden.
Wassermann, ein expressionistischer Dichter der 20. Jahre, hat in ein Selbstzeugnis der deutschen Juden, ein Buch, die Fischer Verlag, in den 60er Jahre gedruckt hat, geschrieben, man kann machen, was man will. Wir bleiben trotzdem der Jude. Wir können Mitkämpfer sein. Wir können alles tun, was wir wollen. Wir können uns Deutsch nennen. Wir können deutscher als die Deutsche sein. Wir bleiben trotzdem Juden. Satan verwandelt sich und nimmt immer andere Formen an. Was ist das? Antisemitismus, Judenhass hat immer andere Formen angenommen. Und jetzt am Ende der Tage auch gegen das Neue Bund. Bei Antisemitismus, man hasst die Juden, weil sie dreckig sind, in der Schettel da wohnen, im Osten, arm und dreckig. Man hasst die Juden, weil sie klug sind. Man hasst die Juden, weil sie zu reich sind. Man hasst die Juden, weil sie jüdische Blut haben. Man hasst die Juden wegen ihr Gott. Und jetzt hasst man Israel. Endzeitlicher Antisemitismus ist Antisionismus. Wir lieben alle die Juden hier, weil es keine mehr gibt. Es ist leicht, die Juden zu lieben, wenn man keine mehr hat. Nicht wahr? Die Juden lieben wir alle, aber Israel nicht. Und deswegen in die Presse ständig wird verdrehen. Ach, wie wir das jahrelang erlebt haben. Die Juden schießen palästinensische Kinder. Was nicht berichtet wird, ist, dass die palästinensische Kinder mitten in einer Aufruhr gegen jüdische Soldaten rausbringen. Sechsjährige, denen die erste Linie bringen und schmeißen Felsen. Und im Moment, wenn die Juden antworten, halten sie ihr eigenes Kind in der Luft, dass sie erschossen werden, dass sie sagen können, die Juden bringen unsere Kinder um. Und das wird dann so berichtet. Sogar ein deutscher Journalist, das war so über Israel Fernseher. Ein deutscher Journalist hat zu einem palästinensischen Kind ihm bezahlt, tot zu spielen, dass ein Jude ihn umgebracht hat. Und das ging über israelitische Fernseher. Es ist fürchterlich, die Verdrehung der Wahrheit. Wir sind keine Engel. Und nicht alles, was ein Jude tut, ist engelhaft. Ich kenne ein pietistisches Mädchen, die ging nach Israel und sie glaubt, alle die Junge, die Juden Engel sind. Und für so ein jüdischer Engel ist sie schwanger nach Hause gekommen. Ja, wir sind nicht Engel. Wir sind Menschen wie jeder andere. Wir sind nicht besser als andere. Sind wir Christen besser als andere? Mein Freund Manfred Siebald hat ein fantastisches Wort dazu gesagt. Wir sind nicht besser, sondern wir sind besser dran. Das ist eine tiefsinnige Aussage. Zur selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln. Denn ich will euch zu Loben Ehre bringen unter allen Völker werden, wo wir verschmachtet waren. Jetzt werden wir zu Lob und Ehre. Lob und Ehre nicht wegen uns, sondern wegen Gottes Tun an uns. Die Rückkehr im Heiligen Land, die Bekehrung des jüdischen Volkes, nachdem wir entrückt sind, und der Weg durch Christus zu sein Friedensreich. Frieden, Gerechtigkeit, Erneuerung der Schöpfung. Durch ihn, nicht durch uns. Wenn ich eure Gefangenschaft wenden werden vor euren Augen, spricht der Herr. Gefangenschaft, ein zentrales Thema der Bibel. Läuft durch die ganze Bibel, von Josef bis zum Paulus. Jesus. Gefangen. Wir sind alle Gefangene. In welcher Gefangenschaft leben wir? In die Gefangenschaft der Sünde. Wir leben alle in dieser Gefangenschaft. Ich will das Gutes tun und ich tue das nicht. Ach, bei mir geht es um Schokolade. Jeder weiß, dass ich Schokolade gerne esse. Und Sie wollen mir einen Gefallen tun, ich kriege Schokolade von allen Himmelsrichtungen. Und es gibt bestimmte Arten von Schokolade, die belgische Schokolade mit den Ammoniten, die Schweizer Lindschokolade mit Mandelit. Wenn die Schokolade mich anguckt und ich gucke die Schokolade an, da ist schnell eine Ehe. Ja? Kann ich Nein zu dieser Schokolade sagen, ja? Und ich weiß doch, alle meine Fitnesskurse, Schokolade ist nicht gesund. Aber bitte schicken Sie mir kein Schokolade. Lasst mir nicht in Versuchung kommen. Wir Gefangenschaft in uns, jeder hat seine Problematik. Meine Problematik ist vor allem mit Schokolade. Aber ein Zahnarzt hat einmal in meine Zähne geguckt, wir haben hier eine Zahnärztin, guckt in meinen Mund, macht ein schreckliches Gesicht und sagte, ja, für ihn essen Sie Schokolade. Ich habe gesagt, jawohl. Und er sagte, wie viel Schokolade essen Sie? Ich habe gesagt, meinen Sie wöchentlich oder täglich? Und dann ist er geschwiegen. Jawohl. Jeder von uns kennt seine Schwäche. Und das ist die Problem für uns. Und die Warnzeichen an uns. Wenn ich eure Gefangenschaft wenden werde vor euren Augen, spricht der Herr. Wir werden das. Im tausendjährigen Friedensreich wird das gesehen und erlebt sein. Und so wird es bei das neue Bund, wenn wir entrückt werden, die Tränen werden abgewischt. Bedeutet, dass wir nicht in die große Trübsal, selbstverständlich kommen wir in die große Trübsal, wo haben wir dann Tränen? Aber ich bin gegen jeden Fahrplan über die Endzeit. Aber das ist eine schöne christliche Art. Wir lassen die Juden alle möglichen leiden. Die sind da zu leiden, nicht wahr? Sie sind Gottes Volk. Aber wir sind auch Gottes Volk, aber wir sind nicht da zu leiden. Das ist ein bisschen billig. Wir kommen mit Tränen im Himmelreich. Und das bedeutet Not, große Not. Ich habe versucht, liebe Brüder und Schwestern, euch zu zeigen die brennende Aktualität der prophetischen Botschaft. Denn es gibt keinen Satz hier, der nicht uns direkt in unserer Zeit direkt anspricht. Und ich glaube, und ich wiederhole das, und ich habe das gesagt bei meinem letzten Predigt in Malmsheim, wenn wir wollen eine wirkliche Erneuerung, unser christlicher Glaube, es geht nur über das Alte Testament, nur über das Alte Testament, dass wir das Neue Testament neu verstehen können. Denn hier ist eine Einheit. Ich lese das Alte Testament immer mit Augen auf Christus und das Neue Bund. Und ich lese das Neue Testament nur mit einem Rückblick auf das Alte Testament. Und deswegen ist die Bibel für mich eine Einheit. Eine andere Art, das zu sehen, ist die Bildsprache. Alte und Neue Testament ist die gleiche Bildsprache. Wenn Sie das lernen, Hirte und Herr, meine Frau arbeitet gerade auf diesem in einem Manuskript, jetzt auf einen Vortrag über Hirte und Herr, ein Bild, durch das Ganze von 1. Mose 49 bis der 1. Petrusbrief, Hirte und Herde. Eine gesamtbiblische Thema. Mit dem berühmten Mittelpunkt Psalms 23 und dann in Johannes Evangelium. Bitte vertiefen Sie sich in Gottes Wort, denn in Gottes Wort ist Leben, in Gottes Wort ist Führung, in Gottes Wort, in Christus ist Heil. Und vor allem vertiefen Sie sich in dem Alten Testament, denn das ist Jesu Bibel, das ist Jesus Selbstzeugnis. Und je tiefer Sie zum Alten Testament sich vertiefen, je mehr Sie das Neue Testament wirklich verstehen werden. Und unserem Herrn Jesus Christus. Ist das richtig, was ich sage? Ich glaube schon. Amen. Wir beten. Amen. Nebel, wie ein Vorhang der Nacht. Ich sah so klar, so tief, sonnenreif. Aber jetzt ist alles wie verschlossen. So her war deine Wolke. Du trenntest, du sprachst, du führtest. Und wir tasten uns vorwärts wie damals Israel, aber auf Wegen von einer unsichtbaren Hand gezeichnet. Amen.